Ich muss gestehen, dass ich Gott sehr dankbar bin, wieder hier an den Jugendbibeltagen in Tuningen teilnehmen zu dürfen. Und es erfreut uns, ich denke, da darf ich unbedingt auch für die Brüder sprechen und ich glaube auch für jeden Einzelnen von euch, dass wir in diesem Jahr so viele sind, dass so viele junge Leute einfach dieses Interesse haben, an diesen Tagen teilzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während ich so vorhin der Stunde Eddie lauschte, das hat mich irgendwie mit einer solchen Dankbarkeit erfüllt, dass wir auch mit Erwartungen hierher gekommen sind, von denen wir jetzt schon wissen, dass Gott sie erfüllen will, wenn wir die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und ich möchte vielleicht abschließend dazu einen Vers lesen, der mir in den Sinn gekommen ist, der uns aber ein Wissen darüber gibt, wie Gott mit unseren Erwartungen umgehen will. Wir finden diesen Vers in Jesaja 30, Vers 19. Hier heißt es, denn das Volk Zions wird zu Jerusalem wohnen. Du wirst nicht weinen, er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Ich glaube, es lohnt sich einfach mal über diesen Vers, über diese Verheißung nachzudenken. Sobald Gott unsere Erwartungen hört, unsere Bitten hört, wird er antworten. Jesaja 30, Vers 19, nehmt diesen Vers mit. Wir haben heute, jetzt wiederhole ich mich, viel über Erwartungen gehört. Erwartungen, die wir gegenüber Gott haben. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Erwartungshaltung der Menschen mitunter sehr groß ist. Ich glaube, euch allen geht das ähnlich. Wir stellen doch gewisse Erwartungen an unser Umfeld, sei es die Schule, sei es der Arbeitsplatz. Wir stellen Erwartungen an unsere Freunde. Wir haben eine Vorstellung davon, wie ein Freund sein sollte, eine Freundin, was ich ihr anvertrauen könnte, was nicht. Vielleicht hat schon jemand, ganz sicher, diesen Begriff der Leistungsgesellschaft gehört. Man versucht damit, die Gesellschaft zu beschreiben, in der wir eigentlich gegenwärtig leben. Und in diesem Zusammenhang fallen dann Begriffe wie eine Oberschicht, eine Mittelschicht, eine Unterschicht. Und damit verbunden bei vielen Menschen diese Erwartung, in eine dieser Schichten eingeordnet zu werden, zu einer dieser Schichten zu gehören und dann auch entsprechend die Erwartungen an sich selbst zu stellen. Und viele Menschen, die kommen damit nicht zurecht, die stürzen ab. Da hörte ich diese Schlagzeile, dass diese sogenannte Mittelschicht allein vor der Angst zu versagen mit dem Leben nicht mehr zurechtkommt. Und es hat einzelne Leute in den Selbstmord getrieben. Sie kommen mit der Erwartung, die an sie gestellt wird, die sie sich vielleicht selber stellen, damit kommen sie nicht mehr zurecht. Das sind Erwartungen in der Welt. Wir verstehen ja, was wir damit meinen. Aber sagt mal, haben vielleicht schon mal Menschen Erwartungen an euch gestellt, weil ihr Christen seid? Haben Menschen schon mal von euch verlangt, dass ihr euch als Christen anders verhalten solltet als der gemeine Mensch? Habt ihr vielleicht schon mal jemand zu euch sagen gehört, und das aus deinem Munde? Und das von dir? Merken wir, dass Menschen manchmal auch Erwartungen an uns stellen, weil wir ein Zeugnis haben, Christen zu sein? Und ich denke, ihr werdet mir doch alle zustimmen, dass das berechtigt ist, oder? Wie seht ihr das? Vielleicht grundsätzlich, ganz allgemein, was ich sagen möchte zu diesen Stunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitarbeitet. Und ich glaube, auch da spreche ich für die Brüder hier, dass ihr frei seid. Das soll ja nicht ein förmlicher Gottesdienst sein, wo eine Predigt gehalten wird und ihr zu allem nickt und ja sagt. Natürlich ist es schön, wenn ihr zustimmt, ohne Zweifel. Aber wenn sich Fragen ergeben oder wenn sich ihr irgendwas nicht verstanden habt, fragt zurück. Das hilft uns, das hilft mir. Und lasst uns hier frei sein. Aber wem würde eine Bibelstelle einfallen, die andere Menschen um uns her dazu berechtigt, Erwartungen gegen uns als Christen zu stellen? Wer weiß, was da steht? Ich wüsste es jetzt nicht. Aber wir können es nachschlagen. Titus 2, Vers 7. Bitte? 7 und 8, ja. Lies sie gerade vor. Ach mal. Eine wunderbare Schriftstelle, die genau das belegt. Stelle dich selbst zum Vorbild. Zum Vorbild guter Werke. Das heißt ja nicht, dass du dich selbst irgendwie in den Vordergrund stellen sollst oder dass du sagen sollst, hey Leute, so wie ich es mache, so ist richtig. Aber sei mit deinem Wesen, mit deiner Art ein Vorbild. Sehr schön. Eine weitere Bibelstelle. Sei anders. Matthäus 25, 5, Matthäus 5, 44. Dankeschön. Hätte noch jemand eine, die er gerade sagen möchte? Sehr schön. Galater 5, 22, die Früchte des Geistes. Und es gibt eine Reihe Bibelstellen mehr, die genau das besagen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wir werden in diesen Tagen noch mehr darüber hören. Aber seht mal, wenn doch die Menschen um uns her schon etwas von uns erwarten dürfen, berechtigt, wie Gottes Wort uns das zeigt, wie viel mehr ist Gott doch berechtigt, etwas von uns zu erwarten? Und deswegen soll unser Thema lauten, ihr habt es ja in den Vorlagen, was erwartet Gott von uns? Und wir können diese Frage eigentlich noch viel persönlicher fassen, indem wir sagen, was erwartet Gott von mir? Es gibt da eine Bibelstelle, die bezogen auf dieses Thema den Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar wissen wir ja von der Bekehrung des Apostel Paulus, wie er auf dem Weg nach Damaskus ist. Und da begegnet ihm der Herr. Er fällt vor ihm nieder und das, was er ausrufen kann, ist: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir wirklich alle stellen sollten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns erwartet, dann müssen wir diese Frage stellen. Und vielleicht darf ich jetzt schon ein wenig vorweggreifen. Es heißt dann in Apostelgeschichte 9, Vers 6, dass Gott ihm antwortet und sagt: Stehe auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und übertragen möchte ich das so weitergeben: Wenn du mit dieser Frage so zu Gott kommst und es so meinst, wie Paulus das meint, dann zählt Gottes Antwort hier auch für dich. Gott wird dir sagen, was du tun sollst. Nun, der erste Hauptgedanke, den ich hier gewählt habe, lautet: Wie stehen wir Gottes Erwartungen gegenüber? Wie stehen wir Gottes Erwartungen gegenüber? Eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, ist, bin ich mir derselben eigentlich bewusst? Halte ich mir wirklich in meinem geistlichen Leben Gottes Erwartungen immer wieder vor Augen? Der Prophet Micha, er sagt in Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das heißt ja mit anderen Worten, wir können durchaus wissen, was Gott von uns erwartet. Es ist dir gesagt, Mensch, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Deswegen die Frage, wie stehen wir Gottes Erwartungen gegenüber? Sind wir uns derselben bewusst? Haben wir uns Gedanken gemacht, was Gott vielleicht hier in Tuningen von uns erwartet? Erwartet Gott von dir, dass du hier in diesen Jugendbibeltagen für deinen Nächsten zu einem Vorbild wirst? Hat dein Banknachbar diese Berechtigung von dir zu erwarten, dass du für ihn zu einem Segen wirst? Ja, das hat er. Auch biblisch begründet. Und deswegen, lieber junger Mensch, und ich möchte mich hier unbedingt mit einschließen, wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Wissen wir um diese Verantwortung? Sind wir mit diesem Wissen der Verantwortung auch hierher gekommen, zu diesen Jugendbibeltagen? Wir haben letzte Woche in Herford eine Predigt gehabt, die diesen Gedanken auch mit berührte. Und zwar ging es letztendlich darum, dass, wie kann ich das jetzt mit meinen Worten wiedergeben? Es ging darum, dass die Dinge, die wir tun, dass wir sie dem Herrn tun. Dass wir die Dinge, die wir in unserem Leben vollbringen wollen, dass wir sie für den Herrn vollbringen wollen. Und da war unter anderem dieser Gedanke, wie Jesus einmal sagte, dieser Becher Wassers, der gereicht wurde, dieser Besuch eines Kranken, der gemacht wurde, dieser Bissen, der jemandem weitergegeben wurde, alles, was ihr tut, das habt ihr mir getan, das habt ihr Jesus getan. Und Bruder Jeske fragte dann so in der Botschaft, hör mal, wenn du in deinem Nächsten Jesus Christus siehst, wie würde sich dein Handeln verändern? Würde es gleich bleiben? Jesus sagt, alles was ihr tut, das habt ihr mir getan. Und wenn du jetzt in deinem Nächsten, dem du doch ein Vorbild sein sollst, Jesus Christus sehen würdest, würde dein Handeln gleich bleiben? Oder würdest du dein Handeln verändern? Vielleicht verändern müssen dein Handeln, dein Auftreten? Deswegen, sind wir uns der Erwartung Gottes, die er an uns stellt, wirklich bewusst? Zweiter Gedanke. Sind die Erwartungen Gottes für uns eine Lust oder eine Last? Ich glaube, diese Frage ist nicht unwichtig. Wie verhält es sich hier mit Paulus? Hat Paulus nur so aus Höflichkeit gefragt? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder hat Paulus plötzlich begriffen, dass das, was er bisher tat, gar nicht nach Gottes Willen war? Was glaubt ihr, wann werden Gottes Erwartungen für uns zu einer Last? Ja, wenn wir sie nicht mehr gern tun, ganz klar, Dinge, die du nicht gerne machst, die werden dir zu einer Last. Weitere Gedanken. Vielleicht ein Stück zurück, was führt dazu, dass du Dinge nicht mehr gern tust? Was kann dazu führen? Dankeschön. Wisst ihr, ich glaube, ich habe mich manchmal gefragt, Herr, was heißt es, die erste Liebe zu verlassen? Da gibt es sicherlich eine Reihe von Antworten. Aber wenn wir wenn unsere Liebe zu Gott, zu Christus anders wird, wenn es nicht mehr diese erste Liebe ist, dann werden die Erwartungen, die Gott gegen uns stellt, uns zu einer Last. Das glaube ich. Offenbarung 2, Vers 4. An welche Gemeinde hat Jesus das schreiben lassen? Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Ephesus, genau. Wie stehen wir Gottes Erwartungen gegenüber? Die dritte Frage. Sind wir bereit, dieselben zu erfüllen? Da kommt einmal ein Schriftgelehrter zu dem Herrn Jesus und stellt ihm eigentlich eine ähnliche Frage, wie Paulus das tat. In Lukas 10, Vers 25 oder ab 25 heißt es: Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach. Wir merken hier schon einen kleinen Unterschied. Ne? Paulus, der fragte doch mit ganz anderen Absichten. Dieser Schriftgelehrte auch. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, wie steht es in dem Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sprach, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesu, wer ist denn mein Nächster? Und dann wissen wir, Jesus erzählt dann das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Sieh mal, scheinbar wusste der Schriftgelehrte doch zu gut, was Gott erwartet, um das ewige Leben zu ererben. Aber war er bereit, das zu tun? Oder erwartete er das von jemand anderem? Sind wir bereit, Gottes Erwartungen zu erfüllen? Ich möchte euch eine Frage stellen. Worin zeigt sich die Bereitschaft, Gottes Erwartungen zu erfüllen in unserem Leben? Wie können wir uns hier selbst prüfen, ob wir wirklich den Stand haben, ob es ein Bestandteil unseres Lebens ist, Gottes Erwartungen zu erfüllen? Indem wir prüfen, ob sie uns schwerfallen, ja. Ich denke, das wird ein Gradmesser für unsere Bereitschaft sein. Je schwerer sie uns fallen, umso weniger werden wir bereit sein, ja. Sie können uns natürlich auch aus einem anderen Grund schwerfallen und dennoch sind wir bereit, sie zu tun. Aber ja, der Gedanke ist gut. Wie unser Gebetsleben ist. Vielleicht darf ich ein wenig anders sagen, wie viel Zeit wir investieren, um Gottes Erwartungen zu erfüllen. Ein Punkt, ja. Weitere Gedanken. Lasst uns das miteinander erarbeiten. Woran zeigt sich die Bereitschaft in meinem Leben, Gottes Erwartung zu erfüllen? Ja. Ja. Ganz allgemein, wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wir hörten heute Morgen diesen Gedanken, Gemeinschaft, Wunsch nach Gemeinschaft. Auch diese persönliche Gemeinschaft, sie wird unsere Bereitschaft zeigen. Ich habe so gedacht, die meisten von euch, zumindest gehe ich davon aus, sind ja noch Schüler. Andere gehen zur Arbeit, haben auch einen Vorgesetzten, einen Chef. Was tun wir, um deren Erwartungen zu erfüllen? Ich glaube, das kann man ganz gut als ein Bild übertragen. Du musst dich mit den Anforderungen, die dein Chef an dich stellt, auseinandersetzen. Du musst dich mit den Anforderungen, die der Lehrer dir stellt, auseinandersetzen. Du musst eine Frage, die du in der Hausaufgabe gestellt bekommst, vielleicht zweimal lesen, dreimal lesen, dass du sie verstehst. Manchmal musst du noch jemanden fragen. Und weißt du, die Erwartungen Gottes, tausch dich doch darüber mit anderen aus. Lass sie in deinem Leben einen Platz einnehmen. Nutze die Jugendstunden dazu, nutze die Gottesdienste dazu, nutze die Gemeinschaft mit deinen Freunden dazu. Investiere Zeit. Wie stehen wir Gottes Erwartungen gegenüber? Eine vierte Frage: Sind wir auch bereit, Opfer zu bringen? Sind wir bereit, Opfer zu bringen, um die Erwartungen Gottes zu erfüllen? Da gibt es eine markante Bibelstelle in Lukas 14, 33. Diese Bibelstelle hat einen unsagbar tiefen Ernst. Lukas 14, 33. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken. Nun, dieses Bibelwort meint ja nicht, dass du am Donnerstag losziehst und dein Konto leerräumst und sagst, so, ich sag dem allem ab, ich brauche das nicht. Diese Bibelstelle meint doch aber, dass du das, was du hast, dass du es Gott übergibst. Diese Bibelstelle meint, dass du nicht dein Herz an einer Sache hängst, die dich aufhält, Gott zu dienen. Und hier kannst du dich prüfen, ob du bereit bist, Opfer zu bringen. Du weißt doch ganz persönlich, was in deinem Leben dir das Liebste ist. Ich las da in einem Buch, es ist so eine Predigtsammlung von einem älteren Bruder in Russland, und er sagte ein Beispiel, da war ein Mann, der war von dem Geist Gottes so angesprochen, der wollte sich bekehren, aber ihm wurde gesagt, weißt du, er war Jäger, begeisterter Jäger, und ihm wurde gesagt, weißt du, wenn du dich bekehrst, dann musst du aufhören, Jäger zu sein. Du kannst nicht weiter Jäger bleiben. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch darauf gekommen ist, aber dieser arme Mann, er kam zu dem Bruder Hoss und sagt, wenn das der Grund ist, ich kann nicht, ich kann mich da nicht bekehren. Und er sagt, weißt du, ich kann es jetzt nicht in Wortlaut wiedergeben, aber er sagt ihm, Gott wird nicht von dir erwarten, dass du das aufgibst, dass du das lässt. Gott wird sehr wohl von dir erwarten, dass du die Sache in Gottes Hand legst, dass Gott für dich an erste Stelle tritt. Und das hat bei ihm einen Bann gebrochen. Und das Interessante ist, er befolgte das und kurze Zeit später, so berichtet der Bruder, war ihm die Jägerei völlig egal geworden. Seht mal, er hing daran. Er hat die Sache nicht, ihm wurde klar, er musste sie nicht aufgeben, aber er musste sie Gott übergeben. Er musste Gott walten lassen und Gott hat sein Interesse ganz anders gelenkt. Gott hat das so geführt, er brauchte das gar nicht mehr, weil Gott ihm mehr gegeben hat, anderes gegeben hat. Gott hat Erwartungen an ihn gestellt. Und genauso werden wir Erfahrungen in unserem Leben machen können, mit den Dingen, die uns lieb sind. Ich stehe immer wieder ganz beeindruckt vor den Jüngern Jesu, wo der Herr sie anspricht und sagt, lasst eure Netze, lasst euren Beruf, den ihr habt, folget mir nach. Die Jünger, die haben gar nicht überlegt, die haben gar nicht nachgefragt. Sie sind nachgefolgt, die haben Opfer gebracht. Sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo Gott zu uns sagen kann, weißt du was, du hast deinen Beruf jetzt lang genug ausgeübt, ich habe einen anderen für dich. Ihr lieben jungen Leute, wenn ihr eure Berufsbahn anstrebt, es ist gut, dass ihr das tut, es ist gut, dass ihr dafür lernt, dass ihr studiert, aber übergebt diesen Beruf Gott und gebt Gott dieses Versprechen, Bitte darum, dass er es euch gelingen lässt, ganz klar. Aber gebt Gott dieses Versprechen, dass wenn er zu einem Zeitpunkt in eurem Leben was anderes erwartet, dass ihr bereit seid. Dass die Sicht der Dinge in eurem Leben nicht verschoben wird. Dass euer Herz nicht ungeteilt wird. Sind wir bereit, Opfer zu bringen, um Gottes Erwartung zu erfüllen? Lasst uns praktischer werden. Punkt 2. Ich sag's euch so langsam an, dass ihr mitschreiben könnt. Was erwartet Gott von uns? Das ist der große Hauptpunkt 2, Römisch 2. Was erwartet Gott von uns? Das ist ja unser Thema. Der erste Gedanke. Und das ist so ein ermutigender Gedanke. Das ist ein Gedanke, der mir persönlich so viel Kraft gegeben hat. Wisst ihr, Gott erwartet nichts von uns, was für uns unmöglich ist. Ist das nicht ein wunderbarer Segen? Gott kennt dich ganz genau. Gott weiß, was dir schwerfällt. Gott wüsste auch, was dir das Rückgrat brechen würde. Und deshalb erwartet Gott nichts Unmögliches von dir. Ein Beispiel. Was für ein Beispiel fällt euch hierzu ein? Eigentlich ganz einfach. Ein Beispiel aus Gottes Wort, dass er von uns nichts Unmögliches erwartet. Ich glaube, ein Beispiel, das uns gegeben ist und das uns das ganz klar vor Augen stellt, ist Jesus Christus. Wisst ihr, wir Menschen, wir hätten Anstrengungen sondergleichen unternehmen können, aber Freiheit von der Sünde hätten wir nie erreicht. Diese Erwartung hat Gott auch nie gegen uns gestellt. Aber er hat, weil wir diese Erwartung nicht erfüllen konnten, hat er uns seinen Sohn gegeben. Und sein Sohn, er hatte die Beschaffenheit. Sein Sohn, er war der Einzige, der in Frage kam, als ein Opfer für unsere Sünden zu büßen, zu sühnen. Und Gott legt diese Aufgabe auf seinen Sohn. Er erwartet nichts Unmögliches von uns. Gleichwohl erwartet er von uns, dass wir dieses Opfer annehmen. Und durch Jesus Christus können und sollen wir sündenfrei leben. Aber ohne Jesus Christus ist es unmöglich. Und deshalb, Gott erwartet nichts Unmögliches von uns. Gott erwartet auch nichts von dir, was außerhalb deiner Möglichkeiten steht, außerhalb deiner Begabungen. Das sehen wir an den Männern und Frauen Gottes in der Bibel. Wenn Gott etwas von ihnen erwartete, etwas Außergewöhnliches, dann gab er ihnen auch die Mittel dazu. Siehe Mose. Gott, er erzog ihn sich regelrecht, 40 Jahre lang. Für seinen Dienst. Siehe Noah. Gott gab ihm die Weisheit, Gott gab ihm die Möglichkeit, das zu erfüllen, was Gott von ihm erwartete. Und so können wir eine ganze Reihe dieser Menschen durchgehen. Ich dachte auch an Elisabeth und an Maria im Neuen Bund. Seht mal, Gott hatte eine Erwartung an sie gestellt. Durch die Engel ist es ihnen kund geworden. Aber Gott tat das Seine dazu. Wenn Gott etwas von dir erwartet, dann wird Gott dir die Möglichkeit geben. Dann wird Gott dir die Begabung geben, was immer du brauchst. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Und genauso wird es dir ergehen, wenn Gott Erwartungen an dich stellt. Punkt 1, Gott erwartet nichts Unmögliches von dir. Aber was erwartet nun Gott wirklich? Punkt 2. In 5. Mose 10, Vers 12, da lesen wir, dass Gott erwartet, dass wir ihn fürchten. Und an diesem Punkt wollen wir ein wenig länger stehen bleiben. Sagt mal, was verstehen wir heute eigentlich unter der Gottesfurcht? Ruhig Gedanken aus der Mitte. Oder vielleicht mit anderen Worten ausgedrückt, was erwarten wir? Was ist unser Verständnis der Gottesfurcht? Es ist die Angst, Gott zu enttäuschen. Ja? Angst, vielleicht auch Sorge damit reingebracht, ja? Angst ist manchmal etwas negativ behaftet, aber es ist die Sorge, die Angst zu versagen. Gottesfurcht, ja? Was für ein Verständnis haben wir noch von Gottesfurcht? Sprüche 9, Vers 13. Lasst uns das mal aufschlagen. Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht, und den Heiligen erkennen ist Verstand. Ja, da wo Weisheit in unserem Leben beginnt, das will uns diese Bibelstelle sagen, da wird erst Gottesfurcht stehen. Erkenntnis Gottes. Lies die Stelle gerade mal. Ja, danke schön. Hiob 28, 28. Ja, so Gottes Furcht wird von der echten Weisheit nicht zu trennen sein. Aber vielleicht etwas praktischer. Was ist heute unser Verständnis von Gottes Furcht? Worin zeigt sich Gottes Furcht? So in der Richtung des Gedankens, Sorge haben zu versagen, Gottes Erwartungen nicht mehr zu erfüllen. Ja, aber ich glaube, das trifft es. Zielstrebigkeit, vielleicht in dem Sinne, dass wir selbst etwas dranlegen, Gottes Erwartungen doch auch zu erfüllen. Dass wir es aus einer Ehrfurcht vor Gott tun, weil Gott es von uns erwartet. Ja? Richtig, aktiv, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Dass wir es frei heraus tun. Ich möchte euch mal ein Beispiel bringen. Ich glaube, es war in meinem 5. Semester, da hatten wir als Unterrichtsfach, als Vorlesung das Fach Recht gehabt. Dann sind wir zu einer der Dozent hat es uns freigestellt, einmal einer Gerichtsverhandlung beizuwohnen, wo er selber als Verteidiger aufgetreten ist. Und wir waren, glaube ich, zu dritt gewesen und wir haben das einfach mal in Anspruch genommen. Wir sind mal zu einer Gerichtsverhandlung hingefahren. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal hin musste oder im Rahmen einer Schulveranstaltung mal dort war. Da habe ich folgendes Erlebnis gehabt. Die Verhandlung hat begonnen, vorne der Richter in seiner Robe und Staatsanwalt und wer da nicht alles dazugehört. Und da war, ich glaube, eine Schulklasse, zumindest hatte ich das so zugeordnet, eine Schulklasse noch mit dabei. Und wir sind jetzt mitten in der Verhandlung und da klingelte mit einmal ein Telefon. Ich weiß nicht genau, bei wem es war. Ich glaube, bei einem der Schüler oder sogar bei dem Lehrer. Plötzlich war in diesem Gerichtssaal eine greifbare Stille gewesen und dann hast du gehört, wie der Richter Luft geholt hat. und anfing, diese Person dermaßen rund zu machen, ob er sich eigentlich bewusst wäre, wo er gerade ist, wo er gerade teilnimmt und ob er nicht mehr Verständnis für diese Situation hätte. Er wurde des Saals verwiesen. Wisst ihr, die Leute, die saßen da an ihren Bänken, jeder hat sein Telefon gezückt, zugesehen, dass dieses Telefon ausging. Ich selbst war erschrocken. Aber wisst ihr, das ist mir ein solches Beispiel. Wir sprechen hier von einer weltlichen Einrichtung, ja, einem Gerichtssaal. Da ist ein Richter, der hat eine Autorität, einen Teilnehmer so rund zu machen, dass der des Saales verwiesen wird. Und danach hat keiner gewagt, dass auch nur ein Telefon klingelte. Eddie hat heute Morgen diesen Hinweis gebracht. Ich fand das sehr gut, wie er das zum Ausdruck gebracht hat. Wir werden hier ganz sicherlich nicht diese Strenge walten lassen, aber wisst ihr, ich würde mir wünschen, und ich glaube, das hat etwas mit Gottesfurcht zu tun, dass wir unsere Telefone nicht ausschalten, weil Eddie das sagt, sondern dass wir unsere Telefone ausschalten, weil wir in Gottes Haus kommen. Ist das nicht ein Ort, wo Ehrfurcht vor Gott walten muss? Sagen wir nicht, dass Gottes Haus der Ort ist, wo Gott sich verherrlicht, wo Gott sich zeigt, wo Gott zu dir redet, wo Gott Menschen aus der Sünde sucht, wo Gott mit seinen Engeln, mit seinem Geist gegenwärtig ist. Und wir nehmen uns das raus. Das tut mir manchmal so weh, wenn ich unsere jungen Leute dann sehe. Die haben nicht nur das Telefon an, die tippen auch noch darauf rum. Die schicken sich auch noch eine SMS hin und her. Wisst ihr, wir sollten dahin kommen, dass wir das nicht tun, weil das jemand, ein Mensch von uns erwartet, weil das zum guten Ton gehört. Sondern wir sollten dahin kommen, dass wir Gott so fürchten, dass wir das außen vor halten, dass wir bereit sind, das zu tun. Wir müssen doch ein Bewusstsein dafür haben, wie benehme ich mich im Hause Gottes? Wie kleide ich mich, wenn ich in Gottes Haus gehe? Hat uns das noch etwas zu sagen? Oder haben wir hier in den letzten Jahren gelitten? Haben wir verloren? Ich glaube, es lohnt sich sehr wohl, darüber nachzudenken. Manchmal bekommen wir den Hinweis, dass wir uns doch vor einem Gottesdienst eher sammeln sollten, doch ruhig werden sollten. Da hörst du Gespräche noch und nöcher. Und nach einem Gottesdienst, der ist noch gar nicht richtig zu Ende, da geht es vielleicht so weiter. Die Jugendstunde. Wie kommen wir zu einer Jugendstunde? Bereiten wir uns etwas darauf vor? Haben wir diese Ehrfurcht vor Gott, stille zu werden und vor der Jugendstunde zu beten, Herr? Segne du uns. Haben wir auch diese Bereitschaft, das, was nicht zur Jugendstunde gehört, und dabei meine ich auch sämtliche Themen, dass wir die zurückstellen, hinten anstellen? Wisst ihr, es soll nicht so sein, dass wir, ich denke, ihr versteht jetzt diesen Ausdruck, dass wir da als Hochheilige, wie mit einem Heiligenschein, sagt man manchmal, da durch das Gemeindehaus laufen und uns keiner kaum ansprechen kann. Wir sollen unsere Natürlichkeit bewahren. Das ist wichtig und Gott fordert das von uns. Und wenn wir auch auf ein Thema zu sprechen kommen, das aus dem Alltag genommen ist, das ist nicht das Problem. Aber weißt du, wenn du durch eine Botschaft angesprochen bist und dann gleich, ich habe kürzlich eine Erfahrung gemacht, da sah ich nach einem Gottesdienst einen jungen Menschen vertieft in Gedanken sitzen, sprach ihn an, und er sagte, weißt du, ich möchte einfach über Gottes Wort nachdenken. Das hat mir viel zu sagen gehabt. Der wollte nicht gleich raus und gleich wieder mit allem Möglichen da. zugeballert werden. Der wollte einfach das Wort wirken lassen. Ist das nicht Ehrfurcht vor Gott? Wirklich auch wahrzunehmen, da hat Gott geredet. Da hat Gott mir etwas zu sagen gehabt. Worin besteht echte Gottesfurcht? Ich glaube, der wesentliche Punkt, den wir hier nennen können, ist der Gehorsam. Echte Gottesfurcht liegt im Gehorsam. Echter Gehorsam, das ist es doch, was Gott von uns fordert. Wisst ihr, Gottesfurcht, und das ist auch ein ganz praktischer Punkt, ist auch daran zu erkennen, dass wir Gott mehr fürchten als den Menschen. Das kann uns doch tagtäglich begegnen, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo immer du bist. In der U-Bahn, in der S-Bahn, im Zug, im Flugzeug. Weißt du, dass du dich nicht zurückziehst und dich fürchtest, die Bibel zu lesen, ein christliches Buch zu lesen, zu einem Thema Stellung zu nehmen, wie Gott es von dir erwartet? Dass du nicht den Menschen fürchtest, sondern dass du Gott mehr fürchtest. Darin zeigt sich Gottesfurcht. Dass du bereit bist, ihn zu bekennen. Gottesfurcht zeigt sich im Bekenntnis. Gottesfurcht zeigt sich im Gehorsam. Gottesfurcht zeigt sich auch darin, dass sein Einfluss in unserem Leben sichtbar wird. Meine Frau und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen einfach mal die Zeit genommen, einen Nachmittag zusammen zu verbringen. Wir sind in die Stadt gegangen, haben uns in ein Café gesetzt, haben zusammen ein Eis gegessen. Und da kommt eine Gruppe junger Leute an und dann sagt Claudia zu mir, die sind bestimmt vom Landschulheim. Es ist eine Privatschule bei uns im Ort, wo Upper Class, Oberschicht, ein paar privilegierte Zugang haben. Ja? Du siehst das nicht nur an der Art, wie sie gekleidet sind. Du siehst es an ihrem Benehmen, du siehst es an der Art, wie sie sich unterhalten, wie sie sich ausdrücken, wie ihre Frisuren sind. Ich bin erstaunt, das ist alles andere, wie wir es vielleicht erwarten würden. Die sind gestriegelt. Die haben ein ordentliches Hemd an, die haben ordentliche Hosen an. Irgendwie ganz, ganz besonders. Und in der Tat, die haben einen Tisch neben uns genommen und kurze Zeit später stellt sich heraus, das sind welche vom Landschulheim. Wisst ihr, ich glaube, als Christen, als Kinder Gottes, Gottes Einfluss auf unser Leben, der muss sichtbar werden. In der Art, wie wir reden, in der Art, worüber wir reden, in der Art, wie wir uns kleiden, in der Art, wie wir uns benehmen. Das sind höfliche Leute, die im Geschäft einen Schritt zurücktreten und dich vorgehen lassen. Natürlich sind hier nicht alle gleich, aber wisst ihr, Gottes Einfluss in unserem Leben, der muss sichtbar werden. Aus Gottesfurcht. Und darin zeigt sich auch die Gottesfurcht, dass wir ihn gewähren lassen. Worin zeigt sich die Gottesfurcht? Wir haben ja über viele Jahre in Tröglitz Gottesdienste gehabt, Ostergottesdienste. Das waren Konferenzen, wo eigentlich aus vielen Gemeinden Deutschlands die Geschwister zusammengekommen sind und sie waren teilweise in der Jugendherberge, teils in Pensionen, in Hotels untergebracht, da wo Geschwister in größerem Rahmen zusammenkommen sollten. Und jetzt hat sich mit den Jahren ein kleines Problem eingestellt. Karfreitag. Der Gottesdienst ist vorüber. Die Geschwister kommen jetzt zusammen und an ihre Übernachtungsorte. Und da waren, ich denke, damals auch aus unserer Jugend und Kinder mit dabei. Die fingen dann an, Sport zu treiben, Fußball zu spielen und allerhand Aktivitäten. Und da waren ein paar ältere Geschwister und ich würde sagen, sehr weise Geschwister. Die haben diese jungen Leute dann beiseite genommen und haben gesagt, Mensch, Jungs, glaubt ihr, dass das richtig ist, heute an Karfreitag? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wisst ihr, die Welt hat aus Rücksicht auf diesen Tag, aus Rücksicht auf die Kirche, untersagt, dass an Karfreitag Sportveranstaltungen durchgeführt werden. Wie sieht es hier mit unserer Gottesfurcht aus? Und ich sage bewusst, ich glaube, das waren weise Geschwister gewesen, die unseren jungen Leuten damals diesen Hinweis gegeben haben. Es gibt doch so Tage, auch in unserem Gemeindeleben, in unserem Gemeindealltag, wo das einmal nicht angebracht ist. Einfach aus einer Ehrfurcht vor Gott. Da bin ich tief von überzeugt. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er sich einmal selbst durchprüft und das mit der Bibel versucht zu verstehen, er wird auch an diesen Punkt kommen. Wie erkennt man Gottesfurcht? Ich habe mir hier einen Gedanken aufgeschrieben. Ist die Bahn denn selber schuld, wenn sie die Tickets nicht kontrolliert? Ich habe mich da erinnert an meine Studentenzeit. Manchmal wird man dann so ein wenig belächelt, wenn man ein Ticket löst, obwohl man doch zu 95% weiß, auf der kurzen Strecke wirst du nicht kontrolliert. Zeigt sich Gottesfurcht auch hierin, dass du dem Gesetz folgst, auch wenn du weißt, vielleicht nicht kontrolliert zu werden? Ich glaube, ganz bestimmt. Und da können wir viele Beispiele dafür anführen. Gottesfurcht zeigt sich doch auch darin, dass wir ehrlich sind, wenn wir ungerechtfertigt einen Vorteil bekommen. Vielleicht hat sich die Kassiererin an der Kasse vertan, dir wird das bewusst, aber selber schuld. Ich meine, sie hat doch alles, sie hat den Scanner, die hat die Kasse, die braucht gar nicht mehr im Kopf rechnen. Ich glaube, Gottesfurcht zeigt sich hier auch, dass wir ihr einen Schritt voraus, nicht mal einen Schritt voraus, das ist nicht richtig zum Ausdruck gebracht, aber dass wir das bekennen, dass wir diesen Vorteil nicht wohlwollend annehmen. Gottesfurcht. Nun, ihr Lieben, wie erlangen wir echte Gottesfurcht? Was meint ihr? Wie kommen wir dahin? Ganz einfach, ganz korrekt. Wir müssen dafür beten. Wisst ihr, in Sprüche 2, die Verse 1 bis 5, die möchte ich uns einfach lesen, die sind einfach zu wichtig. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Kind, so du willst meine Rede annehmen und meine Gebote bei dir behalten, dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz mit Fleiß dazu neigest, ja, so du mit Fleiß danach rufest und darum betest, so du sie suchest wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, als dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Wenn du nach dieser Furcht Gottes suchst, als wenn du nach einem Schatz suchen würdest. Nur kurz eingeflochten, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich ein Metallsuchgerät gekauft, um auf den Stränden zu suchen, ob da nicht jemand Münzen verloren hat, seine Kette verloren hat, weiß der Kuckuck was. Der hat für viel Geld, ich weiß nicht, wie lange er suchen muss, um das wiederzubekommen, der hat investiert, der hat gesucht. Wenn du echte Gottesfurcht finden willst, dann musst du investieren. Lerne von einem solchen Menschen, lerne von diesem Mammon. Weißt du, bete dafür und suche danach wie nach einem Schatz. Mach dir das zu einem Gebetsanliegen. Herr, zeige mir die echte Gottesfurcht in meinem Alltagsleben, in der Schule, in der Familie, gegenüber meinen Geschwistern, im Gotteshaus, in der Gemeinde. Bete dafür und suche danach. Mag Gott uns hierin helfen. Was erwartet Gott von uns? Wir sind ja bei Punkt 2, ein Unterpunkt hier. Das erste, dass wir ihn fürchten. Der zweite, dass wir ihn lieben. Gott erwartet von uns, dass wir ihn lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von oder aus unseren ganzen Kräften. In Johannes 14, Vers 21, da wird uns gezeigt, wie unser Leben aussieht, wenn wir ihn lieben. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wisst ihr, ein praktisches Beispiel. Als ich wirklich verliebt war, ich denke, das darf ich doch so sagen, oder? In meine Frau. Da habe ich mir vorgestellt, das, was sie mich bitten wird, das wird mir nie schwerfallen, das zu tun. Wenn sie von mir erwartet, ich liege auf dem Sofa und sie sagt, Mensch, könntest du den Müll rausbringen? Ich habe diese Vorstellung gehabt, das wird mir nie schwerfallen. Ganz ehrlich. Wisst ihr, ich habe mir vorgestellt, wenn sie einen Wunsch hat, etwas zu haben, ich werde alles unternehmen, um ihr diesen Wunsch in irgendeiner Form zu erfüllen. Als ich dieses Verliebtsein durch Liebe eintauschte, ich glaube, irgendwann werdet ihr verstehen, was das heißt, dann habe ich festgestellt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wie es während des Verliebtseins scheint. Dass das uns manchmal wirklich was abverlangt. Und diejenigen, die ihr verheiratet seid, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dem anderen zu jeder Zeit einen Wunsch erfüllen. Ich denke, ihr versteht jetzt, nicht jeder Wunsch ist gut, ich will gar nicht darauf eingehen. Ich möchte euch nur zeigen oder versuchen zu zeigen, wisst ihr, wie sollen wir unseren Vater lieben? Das soll die Liebe zu unserem Gott, das sollte eigentlich dieser Zustand des Verliebtseins sein, wo uns nichts zu schwer wird, für ihn zu tun. Kein Gebot, das er erwartet. Ich hörte da auf dem Weg hierher eine Predigt, da sagte ein Prediger, weißt du, wenn Gott von mir erwarten würde, Röcke zu tragen, ich würde Röcke tragen. Wenn Gott von mir erwartet, Hosen zu tragen, so trage ich Hosen. Wenn Gott von mir erwartet, nicht ins Kino zu gehen, dann gehe ich nicht ins Kino. Weißt du, das, was Gott von ihm erwartet, das war für ihn Gesetz. Und Gott ist der Einzige, dessen Erwartungen wir eins zu eins in die Tat umsetzen sollten. Kommt die Erwartung von einem Menschen, ihr Lieben, prüft diese Erwartung mit dem Wort Gottes. Folgt nicht blind einem Menschen. Erwartungen können zweierlei sein, aber Gottes Erwartungen, die dürfen wir umsetzen. Gott erwartet von uns, dass wir ihn lieben. Worin zeigt sich Gottes Liebe denn in unserem Alltag? In unserem täglichen Leben? Zeigt sich Gottes Liebe nicht darin, dass wir unseren Nächsten lieben? Dass wir Zeit haben für einen Krankenbesuch? Dass wir Zeit haben für den Freund, der uns um Hilfe bat. Dass wir Zeit haben für unsere Eltern, die Unterstützung brauchen. Dass man uns nicht ständig sagen muss, dass man uns nicht ständig hinweisen muss, dass man uns nicht ständig hinterherlaufen muss. Hast du das schon erledigt? Hast du das schon erledigt? Hast du hier schon was machen können? Wisst ihr, Liebe zu unserem Nächsten, es ist die Liebe zu Gott, die sich hierin zeigt. Und deshalb wird die Liebe zu Gott hierin sichtbar. Lest euch diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir in Lukas 10 finden. Hier ist uns gezeigt, wie sich Liebe in unserem Leben zeigt. Was erwartet Gott von uns? Ein weiterer Unterpunkt. Und ihr merkt, dass die einander oder ineinander greifen. Gott erwartet von uns, dass wir gehorsam sind. Als eine Bibelstelle, 1. Samuel 15, 22, ich glaube, ihr wisst oder ihr kennt diese Bibelstelle, wo Samuel Saul zurechtweisen muss und ihm sagen muss, meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Gott erwartet von uns in unserem Leben Gehorsam. Worin zeigt sich praktischer Gehorsam unserem Gott gegenüber? Gehorsam in unserem Leben. Worin zeigt er sich? Dienstbereitschaft, ja. Weitere Gedanken? Hat die Dienstbereitschaft schon die Tat zur Folge? Nicht zwingend. Ne? Ich glaube, Gehorsam zeigt sich doch letztendlich darin, dass wir ihn tun. Nimm einmal ein Kind in der Familie. Das Kind kann noch so überzeugt davon sein, dass es gehorsam ist. Und fragst du manchmal ein Kind, bist du ein liebes Kind? Ja. Aber lieb ist es doch wirklich erst dann, wenn es den Gehorsam tut. Da war unser Nachbar kürzlich bei uns, der Junge des Nachbarn, 5 Jahre alt. Wir haben draußen gegrillt und er stand ganz interessiert dabei, wie machst du das, warum zündest du die Kohlen an und so weiter und so fort. Und dann, es hatte einen Regenschauer gegeben und ich bin unter das Carport gegangen. Und dann, als der Regen vorbei war, damit das nicht zu voll räuchert, dachte ich, okay, ich gehe wieder hinter. Und dann sagte er, Mensch, könnten wir hier bleiben? Denn hier sehen mich meine Eltern besser. Ich dachte, Mensch, ist das zu fassen. Weißt du, das ist so ein schönes Bild, in Reichweite des Vaters zu bleiben. Und dann hat er mir noch ein ganz anderes Beispiel gelehrt. Dann kommen seine Eltern vorbei. Sie haben dann gesagt, Frederik, wir gehen auf einen Spaziergang. Und er war ja die ganze Zeit dort bei uns. Und dann kommen die Eltern vorbei. Und dann sagt der Vater, Frederik, jetzt gehen wir nach Hause. Frederik sagt, Papa, noch 3 Minuten. Wir würden 10 Minuten bitten, so wenn ich mich dabei sehen würde. Noch 3 Minuten. Der Vater sagt, Frederik, wir gehen nach Hause. Er guckt mich an und sagt, ich muss jetzt gehen. Wisst ihr, ich konnte von dem kleinen Kerl einfach so viel lernen. Das ist der Gehorsam, den Gott von uns bittet. Und manchmal sagen wir doch zu Gott, lieber Gott, noch 3 Minuten. Gott sagt jetzt. Wisst ihr, das ist praktischer Gehorsam. Was erwartet Gott von dir? Hat nicht Gott dir vielleicht schon manchmal einen Hinweis gegeben, dass in deinem Leben etwas verkehrt läuft? Hat Gott dir nicht vielleicht schon manchmal gezeigt, lass das? Hast du dir vielleicht schon mal die Finger verbrannt? Praktischer Gehorsam, und das ist der, den Gott von dir erwartet. Das ist der Gehorsam Frederiks. In Reichweite bleiben, in Sichtreichweite. Und dann auch tun. Gehorsam schließt auch den Wandel auf Gottes Wegen ein. Es gibt da diesen schönen Ausspruch des Psalmisten in Psalm 25, Vers 12. Viele werden diesen Vers kennen. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen Menschen den besten Weg. Jemand, der Gott fürchtet, der geht den besten Weg, der geht den Weg des Herrn. Der folgt dem Willen Gottes. Aber ihr Lieben, was passiert, wenn wir Gott ungehorsam sind? Was machen die Eltern, wenn wir ungehorsam sind? Ich wurde manches Mal von ihnen zurechtgewiesen und mehr als das. Nie ungerechterweise. Aber wisst ihr, wenn wir ungehorsam sind, dann muss Gott manchmal strenger werden. Dann muss Gott uns manchmal seine Strenge zeigen. Dann muss Gott uns auch manchmal seinen Ernst zeigen, dass wir wieder auf Knien zu ihm kommen und sagen, Vater, vergib. Und wisst ihr, Gehorsam zeigt sich auch darin, dass wir Züchtigung von Gott, Zurechtweisung von Gott annehmen, dass wir dankbar dafür sind. Lies dir hier einfach mal Hebräer 12, 4, Vers 11 durch. Hebräer 12, 4 bis 11 und versuche das zu verstehen, aus welcher Motivation heraus Gott uns manchmal zurechtweist und uns züchtigt. Was erwartet Gott von uns? Ein nächster Gedanke, dass wir ihm dienen. Wieder diese Frage, worin zeigt sich unser Dienst im praktischen Leben? Ihr kennt doch alle euer geistliches Leben. Worin zeigt sich der Dienst in eurem Leben? Wir sollen einander Vorbilder sein, nicht herausstellen. Ja, unbedingt, richtig, aber vielleicht etwas praktischer, auch auf unseren persönlichen Gottesdienst bezogen. Zeigt sich unser Dienen nicht auch darin, dass wir zum Jugendchor gehen? Zeigt sich unser Dienen darin, dass wir zum Gottesdienst gehen? Zeigt sich unser Dienen darin, dass wir zur Gebetsstunde gehen? Dass wir zu Veranstaltungen gehen, die in einem Gemeindehaus nötig sind, wo es mal gilt anzupacken, mal mitzuhelfen, wo es mal eine Aufgabe gibt, wo es mal um einen Besuch geht? Zeigt sich nicht darin ganz praktisch dienen? Ich bin immer so dankbar dafür, wenn wir junge Leute haben, die bereit sind zu dienen, zu denen du gehen kannst und sagen, hey, würdest du das machen? Kannst du mal diese Lieder vorbereiten? Kannst du für nächstes Mal ein Zeugnis bringen? Kannst du für nächstes Mal Leute organisieren, eine Aufgabe zu tun? Praktischer Gottesdienst. Gott erwartet das von dir. Das ist Dienen, ganz praktisch. Und wie viele Aufgaben gibt es doch in der Gemeinde? Wisst ihr, manchmal, Gott sei es geklagt, manchmal hört man dann davon, naja, zum Jugendchor waren heute nicht so viele. Es waren etwas weniger wie sonst. Wie schade ist das? Natürlich gibt es Gründe, wo wir mal nicht können. Es kann immer was dazwischen kommen. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir sind manchmal schon so oberflächlich geworden, dass es scheint so der kleinste Grund, das kommt uns gerade recht. Wir haben ja einen Grund, nicht zur Jugendstunde zu gehen oder nicht zum Chorüben zu gehen oder was immer das sein mag. Wägen wir da noch richtig ab? Wissen wir, was Gott erwartet? Und in 5. Mose 10, Vers 12, da lesen wir, dass wir ihm dienen von ganzem Herzen, von ungeteiltem Herzen. Ich wünsche sehr, dass Gott uns dadurch etwas sagen könnte. Der Dienst zeigt sich auch in der Treue. Der Dienst zeigt sich darin, dass wir bereit sind, so wie es gesagt wurde, Dienstbereitschaft, bereit sind, Aufgaben zu übernehmen, dass du nicht suchen musst. Du stellst eine Frage, wer könnte das machen? Alle melden sich, aber keiner will es tun. Keiner meldet sich. Und ja, würdest du, es ist etwas dazwischen gekommen, würdest du, wisst ihr, wenn wir uns doch immer bewusst machen würden, es ist der Dienst für den Herrn. In unserem Nächsten sollen wir ihn sehen. Wir sollten uns immer vor Augen halten, für wen tue ich die Arbeit? Tue ich das wirklich für den Chorleiter? Tue ich das wirklich für meine Geschwister? Ja, natürlich, indirekt tue ich das für sie. Aber in erster Linie tue ich das für Gott. Das sollte uns stets bewusst sein. Jesus ist uns hierin das Vorbild schlechthin geworden. In Markus 10, Vers 45, da lesen wir diese Worte von ihm. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Denke einmal über Markus 10, Vers 45 nach. Der Dienst Jesu sah so aus, dass er sein ganzes Leben in den Dienst stellte, bis zum Tod, wortwörtlich. Steht mein Leben in diesem Dienstverhältnis zu Gott? Wisst ihr, ein Gedanke, der mich ein wenig aufschrecken ließ, war der, dass Gottes Wort uns ganz klar zeigt, jeder Mensch ist ein Diener. Entweder er ist ein Diener der Finsternis, des Satans, oder aber er ist Diener Gottes und stellt seine Glieder zur Verfügung der Gerechtigkeit. In Römer 6, 18, 19 können wir das nachlesen. Diener ist jeder von uns. Die Frage ist, wessen Diener sind wir? Was erwartet Gott von uns? Gott erwartet von uns, dass wir ihn ehren. Wie gesagt, diese Punkte greifen alle ineinander. Wie werden wir ihn ehren? Auch hier gibt Jesus selbst uns eine entscheidende Antwort in Johannes 15, Vers 8. Da heißt es, darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Wisst ihr, in unserem Leben, wenn da Früchte sichtbar werden, wenn von unserem Leben gesagt werden kann, dass es ein Segen für andere ist, wenn unser Leben ein Vorbild für andere ist, dadurch ehren wir den Vater. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Seht mal, wenn uns Kinder auffallen, nehmen wir diesen kleinen Frederik, von dem ich gerade sprach. Auf wen fällt denn sein Gehorsam zurück? Sagt man nicht, wunderbare Erziehung der Eltern, die wissen, wie es geht. Und unser Gehorsam, der fällt auf Gott zurück. Die Früchte in unserem Leben, die fallen auf Gott zurück. Und das Ganze bekommt jetzt eine besondere Dramatik, wenn du sagst, du bist Kind Gottes und die Früchte deines Lebens, die sind nicht nur rein, die entsprechen nicht nur Galater 5, 22, dann wirfst du Schmach auf Gott, dann wirfst du Schande auf Gott durch deine Früchte. Wir ehren ihn, indem wir viel Frucht bringen. Mag Gott uns hierin helfen. Von Noah heißt es, dass er durch seinen Glauben Gott die Ehre gab. Auch der Gedanke hat mich sehr angesprochen. Wenn wir mit unserem Glauben ganz offen umgehen, wenn wir uns für unseren Glauben nicht schämen, wenn wir unseren Glauben bekennen, dadurch ehren wir Gott. Sieh mal, das ist doch so einfach, Gottes Erwartungen zu erfüllen. Gott erwartet nichts Unmögliches von uns und wir sehen ja hier schon an diesen Beispielen, dass Dinge aus unserem praktischen Alltag gegriffen, die nicht unmöglich für uns sind. Und damit erfüllen wir die Erwartungen Gottes. Noch zwei Punkte möchte ich kurz streifen. Gott erwartet von uns, dass wir wachen. Im Neuen Testament finden wir 8 direkte Aufforderungen dazu. Es gibt mehr Bibelstellen, die sich darauf beziehen, seid wachsam. Aber teilweise wissen wir ja, dass sie sich in den Evangelien überschneiden. Aber es gibt 8 direkte Aufforderungen im Neuen Testament, sei wachsam. Und ihr lieben jungen Menschen, ich glaube, das gilt besonders in der Jugendzeit. Seid wachsam. Das ist etwas, das Gott von euch erwartet. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe einen Computer zu Hause, den ich nicht mehr so häufig nutze. Da war ein Antivirenprogramm installiert. Und wenn ich den Computer jetzt noch anschalte, um mal Daten zu holen, dann kommt da immer eine Benachrichtigung, Sie sind gefährdet, denn Ihr Viren, bla bla, ist nicht auf dem aktuellen Stand. Weißt du, wenn dein geistliches Leben nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, wenn du das letzte Update nicht mehr von Gott hast, wenn dir die Gemeinschaft mit Gott verloren geht, dann bist du gefährdet. Dann ist dein System, dein Körper, dein Geist gefährdet. Dann öffnest du dem Satan Einfallstore. Sei wachsam. Habe Gemeinschaft mit ihm. Zu wachen heißt in 1. Timotheus 4, Vers 16, da gibt Paulus dem Timotheus den Rat, habe Acht auf dich selbst, habe aber Acht auch auf die Lehre. Und warum? Denn der Teufel, der Satan, der geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht regelrecht danach, wen er verschlingen kann. Habe Acht auf dich selbst und habe Acht auf die Lehre. Wenn du das tust, so wird es dir in allen Stücken gelingen. Und dann als letzter Gedanke, was erwartet Gott von dir? Weißt du, Gott erwartet von dir, dass du nimmst. Wisst ihr, dieser Gedanke, der ist mir in meiner Vorbereitung so wichtig geworden. Ich denke, ihr alle, ihr habt wiederholt für diese Jugendbibeltage gebetet. Wir alle haben vor Gott gestanden und haben gesagt, Herr, hilf uns, Herr, gib du uns, Herr, zeige uns, was für Themen, was für Gedanken, wodurch kannst du uns ansprechen, wodurch hast du uns etwas zu sagen? Und in einem Gebet, da gab Gott mir diese Antwort, ja, nimm doch auch, nimm. Wenn du um etwas bittest, dann nimm. Wir hörten heute Morgen schon den Gedanken, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wenn ihr doch darum bittet, dann nehmt auch. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der nimmt. Und das ist es, was Gott von uns erwartet. Gott erwartet, dass wir sein Opfer, sein Blut für uns in Anspruch nehmen. Gott erwartet, dass wir seine Gnade für uns in Anspruch nehmen. Gott erwartet, dass wir seine Verheißungen aus seinem Wort für uns in Anspruch nehmen. Wisst ihr, die Bibel ist doch voll von Verheißungen. Und manchmal, wenn man mit jungen Menschen betet oder insgesamt mit Geschwistern betet, dann, ja, ich weiß, dass das da steht, aber irgendwie, es gilt nicht mehr oder ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen. Weißt du, nimm Gott doch bei seinem Wort. Gott erwartet das von dir. Sei mutig. Das war Punkt 2, Arabisch 2, was Gott erwartet. Und jetzt habe ich noch einen Punkt 3, den ich ausführen will. Und ich möchte uns das eigentlich als eine Vorausschau geben auf die Stunden der nächsten Tage, auf den morgigen Tag, aber auch auf Montag, Dienstag und so weiter. Wisst ihr, neben all diesen allgemeinen Erwartungen, die Gottes Wort uns ganz klar stellt und von denen wir gerade hörten, wird Gott auch ganz persönlich Erwartungen an dich richten. Weißt du, das, wovon wir jetzt hörten, natürlich sind das Erwartungen, die Gott an dich persönlich stellt, aber die stellt er an jedes Kind Gottes, die stellt er an jeden Menschen, aber es kann auch sein, und es wird so sein, dass Gott Erwartungen entsprechend deiner Begabung an dich ganz persönlich stellt. Von dem einen erwartet er, dass er zu einem Boten Gottes wird, zu einem Prediger. Von einem anderen erwartet er, dass er zu einem echten Beter wird. Von einem anderen erwartet er, dass er sich anderweitig in den Dienst Gottes stellt, dass er eine Mithilfe in der Sonntagsschularbeit wird. Von einem dritten erwartet er, dass er ein Chorleiter wird, was immer das sein mag. Du wirst feststellen, dass wenn du Gott nach seinen Erwartungen fragst, Gott auch Erwartungen an dich ganz persönlich stellen wird. Und wisst ihr, was diese Grundlage, was diese Voraussetzung dafür ist? Einen solchen Dienst anzunehmen, einen solchen Dienst so zu tun, wie Gott es erwartet. Das ist diese Bereitschaft, die wir in Römer 12 in den ersten beiden Versen finden. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Und hier möchte ich hinzufügen, für dein Leben. Weißt du, erfülle doch diese Erwartung Gottes, dass du bereit bist, ein ganzes Opfer auf Gottes Altar zu werden. Das ist eine Erwartung, von der wir auch ganz klar wissen, dass Gott sie an uns stellt. Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es ist der Wille Gottes, dass du dich als junger Mensch mit deinem ganzen Leben, mit deinen Begabungen, Gott zur Verfügung stellst und zu ihm sagen kannst, rede Herr, dein Knecht hört. Was du willst, will ich tun. Es ist die Voraussetzung, dass du mit Paulus sagen kannst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und es ist doch die Voraussetzung dafür, dass du diesen Schritt oder dass du diese Bedingung, diese Erwartung Gottes wirklich auch im Segen wirst erfüllen können. Nun möchte ich diejenigen, die vielleicht schon einen Dienst für Gott tun und die Heiligung nicht haben, nicht entmutigen und sagen, dass euer Schritt verkehrt ist. Ich denke und ich erwarte von euch, dass ihr das aufrichtig getan habt, wenn ihr etwas für den Herrn tut. Aber lasst das Zweite nicht fehlen und Gott wird euch an diesen Punkt bringen, dass ihr euer Leben zu einem Opfer übergebt, das da lebendig ist, das da heilig ist und Gott wohlgefällig. Und das alles zu dem Zweck, dass wir prüfen, welches da sei der gute, wohlgefällige, vollkommene Gottes Wille für dein Leben und auch für mein Leben. Was erwartet Gott von uns? in diesen Jugendbibeltagen. Wir kennen Gottes Erwartungen. Sind sie uns Lust? Sind sie uns Last? Wie stehen wir selbst zu diesen Erwartungen? Mag Gott uns helfen, dass wir uns doch von ihm hier etwas sagen lassen. Wie können wir diesen Erwartungen gerecht werden? Diesen Punkt hatte ich eigentlich als römisch 3, aber ich werde an dieser Stelle abbrechen und uns nur diese zwei Hauptgedanken darunter nennen. Wie können wir Gottes Erwartungen gerecht werden? Prüfe dich selbst. Und durch echte Selbstprüfung wird Gott dir zeigen, wo es in deinem Leben fehlt. Der Prophet Micha sagte, es ist dir gesagt, o Mensch, was Gott von dir fordert. Durch Selbstprüfung, Psalm 139, die Verse 1 bis 5. Meine Großmutter gab mir diese Verse zu meinem Geburtstag mit. Da lesen wir, wie wir uns vor Gott selbst prüfen. Was alles dazugehört, jedes Wort, jede Tat, prüfe sie vor Gott. Wie können wir Gottes Erwartungen gerecht werden? Punkt 2. Ich möchte dich nochmal an Sprüche 2, 1 bis 5 erinnern. Gebet, Gebet, Gebet. Bete dafür, dass Gott dir zeigt, was er von dir ganz persönlich erwartet. Und lasst uns einander hierin eine Hilfe sein, in diesen Jugendbibeltagen. Lasst uns einander Ermutigung sein und Gott wird es uns gelingen lassen, wenn wir darum beten. Gott segne uns. Amen.